Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag hier bei der Investorenausbildung und heute mit einem wirklich ernsten Thema. Denn in der letzten Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit gab es drastische Enteignungsfälle am Aktienmarkt. Drei eigentlich tolle Unternehmen wurden kaputt gemacht, Eigentümer wurden die Aktien weggenommen und das sogar mit gesetzlicher Unterstützung, also per Gericht. Und das hat mich aufhören lassen und hat mich vor allem dazu veranlasst, mit jemandem zu sprechen, der darüber sehr genau Bescheid weiß. Neben mir sitzt Felix Knaup von der internationalen Anwaltskanzlei Gunner Cook. Die internationale Standorte haben zum Beispiel in London, aber auch Berlin und München. Du bist dort, Felix, Anwalt mit der Fachrichtung Insolvenzrecht, aber auch Restrukturierung und hast diese Fälle jetzt für uns und vor allem für die Zuschauer auch mal aufbereitet, auch aus juristischem Hintergrund heraus, oder?
Korrekt, genau. Ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin der Felix Knaup, Rechtsanwalt Gunner Cook, seit mehreren Jahren im Insolvenzrecht, im Restrukturierungsbereich tätig und habe jetzt extra, weil diese Fälle so besonders waren, dass es zu einem Totalverlust der Aktionäre geführt hat, die juristisch aufgearbeitet. So, und letztlich ist es so, wir haben eine staatliche, legale Enteignung mit einem Gesetz, das sich da schimpft und auch ein Börsenunwort wurde 2024, nämlich das StaRUG, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Und was waren diese berühmten Beispiele? Wir hatten die Leonie AG im Jahr 2023. Dann hatten wir im darauffolgenden Jahr die Warta AG 2024 und letztlich im Jahr 2025 die BayWa AG. So, jetzt schauen wir uns mal diese Verfahren rein vom Ablauf her an. Wir fangen mit der Leonie AG an, weil die letzten Endes das beste Beispiel war oder das erste. Davor möchte ich aber gerne noch ganz kurz zu dem StaRUG etwas sagen. Was war der Sinn der Sache oder woher kommt das überhaupt? Das Gesetz ist seit dem 01.01.2021 in Kraft getreten. Hintergrund war eine EU-Richtlinie, ein präventiver Restrukturierungsrahmen. Das heißt, diese Richtlinie wollte ein vorinsolvenzliches Sanierungsinstrument schaffen. Sie wollte aber auch einen Werterhalt des Unternehmens erreichen, eine Stärkung der Sanierungskultur, dass man ein bisschen von diesem Stigmata wegkommt, der Insolvenz. Die wird halt immer noch mit etwas Schlechtem, mit einem Scheitern verbunden. Und insgesamt wollte man einfach auch eine Harmonisierung erreichen, dass nicht jedes Land oder jede Jurisdiktion andere Lösungen sich selber erarbeitet. In Deutschland wurde das eben durch das StaRUG umgesetzt. Das StaRUG ist ein präventiver Restrukturierungsrahmen. Das heißt, wir befinden uns in dem vorinsolvenzlichen Bereich. Man muss also eine wirtschaftliche Krise haben, darf aber noch nicht in dem Insolvenzbereich sein. Heißt, Zahlungsunfähigkeit darf nicht vorliegen. Dann wird dieses Verfahren gerichtlich begleitet, durch eine Anzeige bei Gericht beantragt. Das Gericht bestellt einen Restrukturierungsbeauftragten, der auch dafür sorgt oder das Ganze überwacht, bewacht. Das Kernstück des ganzen StaRUGs ist jedoch der Restrukturierungsplan. Innerhalb dieses Plans werden sämtliche Lösungsmöglichkeiten, Sanierungsoptionen geregelt, die mir natürlich das Gesetz an die Hand gibt. Und da kommen wir jetzt zu dem Riesenproblem, was eben auch in diesen drei genannten Fällen das Problem wurde. Das StaRUG sieht vor, dass ich einen Kapitalschnitt auf Null herbeiführen kann. Das bedeutet letztlich eine Enteignung der ganzen Aktionäre.
Darf ich kurz fragen, Philipp, wer kann das denn machen? Weil du kannst ja nicht, also jetzt nehmen wir mal einfach mal auch eine Apple AG oder bleiben wir mal in Deutschland, eine BMW oder was auch immer. Kann einfach der Vorstand sagen, also na, wir sind ja noch nicht in der Insolvenz, aber uns geht's schlecht und jetzt enteigne ich alle Aktionäre, ist sowas denkbar?
Theoretisch ja. Klar, wir kommen da später noch dazu, an welche Voraussetzungen das geknüpft ist. Aber wenn man ganz grundsätzlich herangeht, kann die BMW AG sagen, wir sind im Krisenbereich, uns geht's schlecht, wir brauchen irgendeine Lösung. Wir machen jetzt ein Restrukturierungsverfahren, Klar, da kommen anwaltliche Berater, Gutachter, Wirtschaftsprüfer ins Spiel. Mhm. Aber wenn der Vorstand bzw. das vertretungsberechtigte Organ diese Anzeige, den Antrag bei Gericht stellt, wird dieses Verfahren durchgeführt. Und wenn der Restrukturierungsplan, da kommen wir später nochmal genau dazu, sieht eine Gruppenbildung vor und die Aktionäre werden regelmäßig, vor allem die Kleinaktionäre, in eine eigene Gruppe gepackt. Und diese Gruppe kann überstimmt werden und damit können die machen, was sie wollen. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, können die damit enteignet werden, wenn es einen Kapitalschnitt auf Null gibt, mit einer anschließenden Kapitalerhöhung, die vorsieht, dass es einen Bezugsrechtsausschluss gibt. Mhm. Und das sehen diese Pläne regelmäßig dann vor, zumindest jetzt hier bei der Leonie AG und der Warta AG. Mhm. Heißt, man muss ganz grundsätzlich sagen, dass Staruk ist ein Instrument, was mir in jeglicher Hinsicht die Möglichkeit bietet, Kleinaktionäre oder auch Großaktionäre gänzlich zu enteignen, damit die ganze Kapitalanlage ein Totalverlust wird.
Aber in Summe muss man ja sagen, ist da auch ziemlich was schiefgelaufen, ne? Weil Warta, gut, der Börsenkurs, der ist ja, spricht für sich selbst, ja, das ist mal ganz was anderes. Aber an sich wurden da, glaube ich, auch ziemlich schlimme Sachen von Seiten der Gesellschaft gemacht, oder?
Das ist korrekt. Die Verfahren haben jetzt alle ihre Probleme nicht rein aus, weil sie irgendwas Kleines falsch gemacht haben, sondern es waren schon tiefgreifende Probleme. Oder auch dann Probleme, die den ganzen Markt betroffen haben. Automobilzulieferer haben Probleme, befinden sich in schwierigen Zeiten, wenn man so möchte. Immobiliengesellschaften sieht man ja auch jetzt reihenweise, wie die umkippen, weil Handwerker teuer werden oder noch teurer, Rohstoffe werden noch teurer. Oder ich bekomme erst gar nicht irgendwelche Leistungen heran. Wenn ich eine bekomme, muss ich ein vieles mehr zahlen und das wird zum Teil oder einfach falsch berücksichtigt. Oder wenn Projekte geplant werden, wird es zwar vor 5 Jahren, wurde alles geplant mit den und den Zahlen. Es wurde aber nicht nachgehalten, dass sich der Markt ändert. Und das führt zu Riesenproblemen und dann eben auch zu den Problemen, dass ich mich in einer Krise befinde und dann eben rechtzeitig, das ist das Entscheidende, dass die Unternehmen rechtzeitig erkennen, dass sie sich in der Krise befinden, um diese noch abwenden zu können.
Lass uns vielleicht trotzdem mal auf die einzelnen Beispiele gehen, vor allem insbesondere jetzt mal, machen wir mal Leonie, wir haben ja im Vorfeld viel auch drüber gesprochen. Genau. Da hast du mir ja gesagt, also du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, dass insbesondere ein Großaktionär jetzt die gesamte Firma besitzt und alle anderen wurden rausgeschmissen. Und das hört sich für mich halt immer nach Betrug an. Also vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen erzählen, was da passiert.
Genau, also im Ergebnis stimmt das so. Wir fangen aber vorne an. Wir haben die Ausgangssituation wirtschaftliche Krise. Wir haben einen Großaktionär, der hat 20% gehabt. Die restlichen 80% waren im Streubesitz. Mhm. Jetzt hat man dann, der Vorstand, der Großaktionär, die haben die Entscheidung getroffen, wir machen ein Staruk-Verfahren. Der Antrag wurde bei Gericht gestellt, Ende März, am 31.03. Das Komische, Seltsame war, es gab zuvor am 3.2., also 2023, wir reden jetzt vom Jahr 2023 die ganze Zeit, gab es eine Ad-hoc-Mitteilung der Leonie AG selbst, in der es hieß, dass die Anteile der Aktionäre verwässern. Mhm. So, jetzt muss man sich das schon mal anschauen. Wir haben den Antrag bei Gericht am 31.03. Über einen Monat zuvor wird eine Pressemitteilung herausgebracht, dass Anteile verwässern. Unglaublich. Das heißt, die Berater, die Leonie AG, also der Vorstand, der Großaktionär, müssen damals schon den Plan gehabt haben, wie sie den Restrukturierungsplan gestalten. Und sehr wahrscheinlich hatten die damals auch schon die Idee des Kapitalschnitts auf Null. Mhm. Ansonsten ist so eine Aussage sehr schwer nachvollziehbar oder eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Mhm. So, dann geht das Verfahren ganz normal seinen Lauf. Wir haben dann den Antrag, also der Restrukturierungsplan wird entwickelt, erarbeitet. Dann wird bei Gericht der Antrag auf Durchführung des Planabstimmungsverfahrens gestellt. Das war in dem Fall hier am 8. Mai. Jetzt hatten wir wieder so einen kleinen Fun Fact. Es gab im April seltsamerweise wieder eine Ad-hoc-Mitteilung, in der es dann hieß, die Abstimmungsmehrheit gilt als gesichert. Heißt, bevor ich den Antrag überhaupt stelle, dass dem Plan zugestimmt wird und sehr wahrscheinlich die ganzen Kleinaktionäre diesen Restrukturierungsplan überhaupt nicht kennen, die konnten ihn wahrscheinlich noch gar nicht kennen, weder den Inhalt noch sonst was, hat das Unternehmen gesagt, die Zustimmung gilt uns als gesichert. Auch da stellt sich wieder die Frage, wie ist so etwas möglich? Und das ist rein dadurch nur möglich, weil man ganz am Anfang schon gewusst hat, wie der Plan aussehen wird, wie man ihn gestaltet und dass man ein Konstrukt bildet, um diese Kleinstaktionäre zu überstimmen.
Das heißt, also 80% der Inhaber dieses Unternehmens wurden enteignet, Correct. Gesetzlich legal. Correct. Und der Kollege mit den 20%, der ist jetzt der Winner, weil er jetzt eine Firma hat, die höchstwahrscheinlich immer noch existiert, aber sich enteignet hat von 80% aller Inhaber.
Korrekt. Letztlich kann man sich das bildlich so vorstellen, wir haben die Leonie AG, dann haben wir hier den Großaktionär mit seinen 20% und der übrige Streubesitz die 80%. Dadurch, dass ich jetzt ja einen Kapitalschnitt auf Null herbeigeführt habe, das führen wir gleich noch ein bisschen genauer aus mit dem Plan, wurden ja alle enteignet. Sowohl die 20% waren weg, als auch die 80%. Mhm. Ich habe das aber natürlich ja kombiniert, weil ich brauche ja im Kern neues Kapital, um die Gesellschaft am Leben zu halten. Wurde das kombiniert mit der Kapitalerhöhung, mit einem Bezugsrecht rein für eine Gesellschaft, die hieß L2 Beteiligungen GmbH. Diese Gesellschaft, wer steht da wohl dahinter? Man kann sich wahrscheinlich jetzt schon denken, es ist der Großaktionär, der davor seine 20% hatte. Mhm. Und alle anderen Aktionäre wurden ausgeschlossen, ein Bezugsrechtsausschluss für die Altaktionäre.
Aber wie geht es? Wie kann man alte Leute ausschließen?
Zum einen sieht der Staruk diese Möglichkeit vor, des Bezugsrechtsausschlusses. Mhm. Und das Aktiengesetz hat diese Möglichkeit auch. Und dadurch hat man es letztlich geschafft, dass dieses Unternehmen jetzt ja zu 100% erstmal bei dieser Gesellschaft ist, aber eigentlich der dahinterstehenden Person, dem damaligen Großaktionär. Genau. Und das ist letztlich auf ganz legalem Wege. Klar, es gibt da noch diese Probleme. Und zwar müssen wir ja diesen Restrukturierungsplan haben. Dem müssen natürlich auch die einzelnen Gruppen, die dort gebildet werden, zustimmen. Und zwar benötige ich grundsätzlich 75% der in dem Plan beinhalteten Leute müssen zustimmen. Heißt, ich brauche aus der Gruppe 1 75%, der Gruppe 2 75% und der Gruppe 3. Bei der Leonie AG hat man letztlich nur drei Gruppen gebildet. Man hat die Gruppe der Gläubiger genommen, also alle Leute, die letztlich Forderungen hatten
gegen
die
Zulieferer.
Banken, Zulieferer, alle. Ja. Und dann hat man letztlich noch die andere Riesengruppe, die Aktionäre.
Die Kleinaktionäre.
Nein, grundsätzlich hat man erstmal die Gruppe Aktionäre. Okay. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich die Aktionäre als eine Gruppe sehen würde, bekomme ich diese Mehrheit nicht. Weil das ist dann nicht mehr möglich, weil diese 75% kann ich nicht erreichen. Mhm. Was mache ich dann also? Ich versuche, diese Gruppe zu trennen. Und das wurde hier gemacht bei der Leonie AG. Man hat die Gruppe der Aktionäre getrennt in die Gruppe Großaktionär, der war eine Gruppe für sich, und die restlichen Aktionäre. Mit eben dem Hintergrund, dass der Großaktionär definitiv zustimmen wird dem Plan. Die Gruppe 1, also die ganzen Gläubiger, werden dem Plan auch zustimmen, weil da waren allein die großen Banken drin, die Finanzgläubiger, und denen konnte man davor klar machen, dass es keine Alternative gibt. Mhm. Also hat man gewusst, die beiden stimmen zu. Die Gruppe 3 wird entweder nicht zustimmen oder erreicht überhaupt gar nicht diese 75%. Weil man muss jetzt auch berücksichtigen, der Restrukturierungsplan wird bei Gericht ausgelegt, dass ich Einsicht nehmen kann. Also jeder Aktionär, jeder kann da hinkommen und den anschauen. Problem, man muss persönlich erscheinen. Heißt, wenn ich als Kleinaktionär in Hamburg wohnend bin, hätte ich nach Nürnberg anreisen müssen, zum Amtsgericht Nürnberg, und dort den Plan einsehen. Mhm. So, das haben wahrscheinlich schon die wenigsten gemacht. Nee. So, und dann befinden wir uns in diesem Abstimmungstermin. Und da sagt jetzt Gruppe 1 ja, Gruppe 2 sagt auch ja, Gruppe 3
weiß von nix.
Welche, es sind viele erschienen, die werden alle geladen. Das muss so sein, sonst ist der ganze Plan hinfällig. Also da macht man auch keine Fehler bei den Ladungen.
Okay.
Aber trotzdem kommt die Hälfte nicht, weil zu weiter Weg, sie verstehen eh nichts oder denken sich, ach, ich kann danach ja immer noch was machen. Ganz großer Fehler, weil also die Widerspruchsmöglichkeit ist gekoppelt an die Teilnahme in dem Termin. Erscheine ich in dem Termin, kann ich in dem Termin und muss ich in dem Termin sagen, ich stimme gegen den Plan, plus ich stelle einen Antrag auf Planversagung. Wenn ich nicht da bin im Termin, habe ich sozusagen schon mal Pech gehabt. Und das ist passiert, es waren tatsächlich in dem Abstimmungstermin Aktionäre selber vor Ort, Es waren teilweise Anwälte, die eine Gruppe vertreten haben. Genau. Die haben natürlich alle Planversagungsanträge gestellt, dem Plan widersprochen. Dadurch, dass der Anteil, der aber vorhanden war vor Ort, nicht diese 75% erreicht hat, war die Gruppe 3, der Kleinaktionäre, beschlussunfähig. Jetzt kommt ein weiteres Problem, was man umgehen musste letztlich. Der Plan ist eigentlich nur zu verabschieden, wenn eben alle zustimmen. So, diese Gruppe war ja aber gar nicht beschlussfähig. Das kann ich dann damit umgehen, sieht das Staruk so vor, das ist eine sogenannte gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung, sein genannter Class Cross Cram Down. Und das ist die Möglichkeit, dass ich diese Zustimmung, die hier fehlt, mit einer gesetzlichen Fiktion ersetze. Heißt, diese Gruppe hat auch Ja gesagt, in Anführungszeichen. Das ist eine Zustimmungsfiktion. So. Natürlich gab es im Nachgang Beschwerden gegen diese Entscheidung von dem Gericht, weil das Gericht hat dann letztlich den Plan ja so bestätigt. Jetzt muss man sich mal die Begründung von dem Gericht näher anschauen, weil die ist sehr interessant, weil das Gericht kann nicht einfach sagen, ja, das steht im Gesetz, machen wir so. Weil es wurden ja auch vorgetragen, warum der Plan falsch ist, warum es eine schlechte Stelle oder warum Voraussetzungen, die im Gesetz stehen, nicht vorhanden sind. Und letztlich hat man hier vier große Probleme gehabt. Man hat diesen Kapitalschnitt auf Null, das ist das erste große Problem. Man hat diesen Bezugsrechtsausschluss, man hat die Gruppenbildung und diese Mehrheitsentscheidung, die gruppenübergreifend ist. Und wenn man sich die Themen nacheinander mal anschaut, der Kapitalschnitt auf Null, da wurden dann die Minderheitenschutzanträge gestellt. Da hat jetzt das Gericht gesagt, die sind bereits unzulässig und auch unbegründet. Das Harte ist schon mal die Unzulässigkeit, weil dann beschäftigt sich ein Gericht normalerweise überhaupt nicht mit der Begründetheit. Das Problem war hier, die Aktionäre haben zum Teil ihren Antrag rein darauf gestützt, dass sie eine Aktionärsstellung innehaben. Was natürlich fatal ist, weil das ist nicht der Hauptkern, der die Planverwirklichung oder eine Schlechterstellung bedeutet. Die Aktionärsstellung hatten ja alle Aktionäre, auch der Großaktionär. Und dann gab es natürlich Leute, die waren nicht anwesend und haben aber auch den Antrag gestellt. Und der ist eben, wie schon gesagt, unzulässig, weil meine Präsenz im Termin gefehlt hat, mein Widerspruch im Termin und mein Planversagungsantrag in dem Termin.
Ja, bloß die Frage ist natürlich, Felix, sorry, dass ich dich unterbreche. Gerne. Wie wollen das die Leute verstehen, weißt du? Weil die kriegen ja das vielleicht durch eine Ad-Hoc-Mitteilung mit. Sie kriegen es mit, indem sie ins Depot schauen und sehen, die Werte purzeln immer weiter. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, die sind ja gar nicht in der Lage, diesen juristischen Feinschliff zu durchsteigen. Ja, da musst du Jurist sein. Ja. Also.
Genau, heißt, diese Aktionäre, die sich nicht vertreten haben lassen, haben keinerlei Chance, da irgendwas zu regeln. Weil auch wenn ich in mein Depot schaue, kann es vielleicht schon zu spät sein, eine Ad-Hoc-Mitteilung vielleicht auch. Und spätestens, wenn aber die Ladung zu dem Abstimmungstermin kommt, das wäre der Moment gewesen, wo ich vielleicht noch hätte gegensteuern können, aber dann auch nur mit einer extrem guten Begründung, die nicht aussieht, ich bin Aktionär, ich habe die Aktionärstellung, deswegen also stelle ich den Antrag.
Das wird ein Jurist,
ich muss letzten Endes eine Glaubhaftmachung meiner Schlechterstellung durch den Plan als ohne den Plan erreichen. Und das ist theoretisch möglich, wird natürlich immer gemacht. Das Gericht hat sich da nicht einfach gemacht, aber letztlich ist die Planverwirklichung, sieht vor, ich werde enteignet als Aktionär. Was ist das realistische Alternativszenario? Das ist ein Regelinsolvenzverfahren. In dem Regelinsolvenzverfahren stehen aber die Aktionäre auch an ganz, 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 ganz letzter Stelle. Heißt, erst wenn alle anderen zu 100% befriedigt werden, bekommen die überhaupt noch etwas. Und das findet im Regelverfahren zu 90%, 95% nicht statt, dass ich eine 100% Befriedigung für alle anderen habe, zumal bei Unternehmen in der Größenordnung, muss man auch ganz klar sagen. Damit waren letztlich der Minderheitenschutzantrag unzulässig und unbegründet und weg. Dann hat man es natürlich auf der Ebene versucht, dieser Bezugsrechtsausschluss, weil der ja letztlich, hat der Plan ja gesagt, ihr werdet alle enteignet und du einer darfst danach neue Aktien kaufen, klar, Kapitalerhöhung. Jetzt haben viele gesagt, nein, Das ist eine Ungleichbehandlung von Aktionären, weil die Aktionäre sind ja grundsätzlich alle gleich zu behandeln. Jetzt hat man aber gesagt, oder das Gericht hat gesagt, in seiner Entscheidung auch, stimmt so nicht, weil wir haben durch den Kapitalschnitt auf Null eine Gleichbehandlung sämtlicher Aktionäre, weil es sind alle enteignet in dem Moment, auch der Großaktionär. Mhm. Heißt, wir haben da gar keine Ungleichbehandlung. Und dieses Bezugsrecht, was wir danach dem einen gewähren, ist nicht basierend auf seiner Altaktionärsstellung, sondern rein damit begründet, dass er Eigenkapitalgeber ist. Er wird also so behandelt wie ein Drittkapitalgeber, ein Neukapitalgeber.
Neues Geld, ja.
Neues, frisches Geld. Das ist die Begründung, warum der Bezugsrechtsausschluss für die Altaktionäre in Ordnung war. So das Gericht zumindest, Amtsgericht Nürnberg in seiner ersten Entscheidung. Dann haben wir natürlich noch diese Gruppenbildung als Problem gehabt. Da wurde dann auch argumentiert, nein, das kann so nicht sein. Das ist wiederum eine Ungleichbehandlung, eine unzulässige, weil ich ja sage, warum trenne ich die Aktionäre? Und das wurde dann vom Gericht damit begründet, dass es heißt, die Aktionäre sind zwar eine Gruppe, haben aber unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. Die Kleinaktionäre haben das Interesse, ihre Kapitalanlage zu erhalten und den Ertrag zu bekommen. Der Großaktionär hat dieses Interesse nicht. Der möchte einen Sanierungsbeitrag leisten, indem er danach neues Kapital zuschießt. Okay. Und damit ist es möglich, so zumindest das Gericht, die Begründung, dass wir eine sachgerechte Trennung innerhalb einer Gruppe haben. Mhm. Und letzten Endes diese Mehrheitsentscheidung, dass ich gruppenübergreifend eine Gruppe überstimmen kann, hat das Gericht dann auch damit begründet, das Gesetz sieht diese Möglichkeit vor, plus eine Schlechterstellung mit dem Plan und ohne den Plan ist weder dargelegt noch ersichtlich. Jetzt gab es bei der Leonie AG noch eine kleine Besonderheit. Es gab nach dem Abstimmungstermin ist eine anwaltliche Vertretung von einer Gruppe Kleinaktionäre auf den damaligen Restrukturierungsbeauftragten zugegangen, haben den angesprochen und sinngemäß gemeint, uns geht es ja gar nicht darum, dass wir den Plan verhindern wollen. Wir wollen nur eine Entschädigung, einen Ausgleich für die Kleinaktionäre. Das hat das Gericht natürlich zum Anlass genommen, dass man darüber nachdenkt, hätte nicht sein können, dass dieser Plan gegen Treu und Glauben verstößt. Hat sich hier vielleicht die Schuldnerin dagegen verstoßen? Und da hat das Gericht gesagt, nein, das ist so überhaupt nicht ersichtlich. Plus hat in einem Nebensatz, was ziemlich hart eigentlich ist, ausgeführt, dass dieses Verhalten dieser Aktionärsgruppe zumindest unter Umständen ein Verstoß gegen Treu und Glauben darstellen könnte, weil man versucht, sich im Nachhinein noch Entschädigungen zu holen, meinetwegen Kickback-Zahlungen oder irgendetwas. Das war natürlich hier nicht entscheidungsrelevant, weil diese Gruppe sowieso über die Zustimmungsfiktion dem Plan zugestimmt hat. Aber das war trotzdem nochmal eine Besonderheit, wo das Gericht eigentlich schon zum Ausdruck bringt, die Aktionäre, wenn man es überspitzt sagt, interessieren hier eigentlich keine. Wir wollen das Unternehmen an sich erhalten und wenn es sein muss, dann auf den Köpfen der Aktionäre.
Wahnsinn.
Punkt. Klar, die Aktionäre waren mit dieser Entscheidung vom Amtsgericht Nürnberg nicht zufrieden, sind dagegen in die Beschwerde gegangen. Das Landgericht Nürnberg-Fürth als die höhere Instanz hat die Entscheidung aber gehalten, die Begründung bestätigt und die ganzen Beschwerden abgewiesen. Klar, damit waren die Aktionäre dann auch nicht zufrieden und haben es über eine Verfassungsbeschwerde versucht, weil man hier ja unter Umständen einen Eingriff in Artikel 14 Eigentumsgarantie hat.
Ja.
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen. Weil es auch die hauptsächliche Begründung war, sie sind schon unzulässig, weil es gar nicht dargelegt wurde, ausreichend, dass ich in meinem Eigentumsrecht unzulässig eingeschränkt wurde. Und dadurch wurde dann letztlich dieser Restrukturierungsplan wirksam, die Enteignung hat stattgefunden, ein kaltes Delisting von der Börse, Plan wurde umgesetzt, fertig.
Und der 20% Mann, der freut sich.
Der hat jetzt, also 100%, genau, weil er hinter der Gesellschaft steht, die letztlich die Kapitalerhöhung durchgeführt hat. Was aber letzten Endes auch von Anfang an so geplant ist, wenn man diesen ganzen Ablauf anschaut, war das Kernstück, was man erreichen wollte und was man auch erreicht hat. Es gab natürlich im Nachgang heftigste Kritik. an sämtlich Beteiligten, aber auch an den anwaltlichen Beratern, an der Gerichtsentscheidung und. Aber letzten Endes ist es dabei auch geblieben. Mhm. Was uns dann eben zu dem nächsten großen Verfahren führt, was dann ein Jahr später stattfand, die Warta AG. Genau. Und da lief es ähnlich ab. Ein bisschen, also wir können es noch mal kurz auch durchgehen, weil...
In aller Kürze
nur, genau. Wir haben natürlich wieder als Ausgangspunkt gehabt die wirtschaftliche Krise. Wir haben auch hier wieder einen Mehrheitsaktionär und die Kleinaktionäre. Das ist zwar ein bisschen anders gestaltet von Prozentzahlen, aber spielt keine Rolle. Wir haben wieder die gleiche Situation, einer und ganz viele Kleine. Mhm. So. Und dann wollte man hier genauso wieder erreichen den Kapitalschnitt auf Null, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss für die Altaktionäre und nur ein Bezugsrecht für den Mehrheitsaktionär bzw. eine seiner Gesellschaften. Mhm. Plus, man hat hier noch die Besonderheit, man hat einen Dritten gebraucht, nämlich die Porsche AG, die mit einsteigt mit frischem Geld. Und die beiden durften dann sozusagen wieder kaufen. Heißt, den beiden gehört jetzt Warta, wenn man so möchte. Mhm. Und da war wieder die gleiche Kritik. Man hat versucht mit den Minderheitenschutzanträgen. Hier hat man, muss man sagen, ein bisschen dazu gelernt aus dem Verfahren der Leonie AG. Man hat da versucht, besser zu begründen. Man hat jetzt hier diese Anträge nicht rein auf die Aktionärstellung gestützt, sondern hat gesagt, naja, Moment mal, mein Status quo ist, dass meine Aktie ja noch einen Wert hat. Nach dem Plan... Also wenn der Plan dann vollzogen ist, hat meine Aktie keinen Wert mehr und deswegen werde ich beeinträchtigt, schlechter gestellt. Mhm. Da hat jetzt, okay, diesmal das Amtsgericht Stuttgart, weil der Sitz von Warta eben dort ist oder dass das zuständige Gericht ist, gesagt, nein, das stimmt so nicht, weil man muss nicht auf den Status quo abstellen und mit der Planverwirklichung vergleichen, sondern was man vergleichen muss, ist die Planverwirklichung und das Alternativszenario. Was, wir können uns schon denken, wieder das Regelinsolvenzverfahren war.
Wo wieder auch keiner was bekommen hat.
Höchstwahrscheinlich. Das war die eine Begründung. Und dann hat man im Übrigen aber auch wieder gesagt, die Schlechterstellung ist nicht dargetan, ist nicht ersichtlich, nicht erkennbar. Die Gruppenbildung, weil man hier, genau, man hat zwar sehr viele Gruppen mehr gehabt, weil man noch Drittsicherheiten, Gläubiger etc. hatte, aber am Ende hatte man wieder die Gruppe der Aktionäre, also der Mehrheitsaktionär und alle anderen. Und auch diese Gruppe hat man wieder getrennt. Mit dem Hintergrund, ich brauche ja diese Zustimmung und die erreiche ich nur 75%. Nee. Gleiches Spiel, die Gruppe 1 bis 6 haben alle zugestimmt. Die Gruppe 7, die Kleinaktionäre, waren wiederum nicht beschlussfähig. Gericht hat die Entscheidung, also die Zustimmung wieder fingiert und es ist durchgegangen. Also, Gruppenbildung war wieder in Ordnung, weil man wieder darauf abgestellt hat, keine Ungleichbehandlung unter den Aktionären, weil es werden ja alle enteignet und fertig. Und der Charakter von dem, der wieder das Bezugsrecht hat, ist das Eigenkapital. Wir wollen frisches Geld. Mhm. Dann, die Gruppenbildung war damit in Ordnung, Bezugsrechtsausschluss auch. Und die gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung auch. Wenn man die beiden Entscheidungen sich anschaut, die Begründungen sind nahezu identisch. Klar, die Aktionäre fanden es wieder nicht gut, haben wieder Beschwerden eingelegt. Landgericht Stuttgart hat die Entscheidung vollumfänglich gehalten, also die Beschwerden alle zurückgewiesen. Verfassungsbeschwerden wurden wiederum nicht zur Entscheidung zugelassen. Man muss jetzt hier noch eins sagen, die Verfassungsbeschwerden haben sich halt hauptsächlich gegen diese Entscheidungen gerichtet, nicht gegen das Gesetz an sich, also nicht gegen das Staruk an sich. Okay. Es gibt noch eine Verfassungsbeschwerde, die anhängig ist. Da könnte es sein, dass es darum geht, dass das Gesetz an sich angegriffen wird. Aber die ist im Moment nur anhängig, da liegt noch keine Entscheidung zu vor. Aber auch hier sehen wir wieder, der Ablauf war zwar nicht ganz so, also er war skandalös, aber jetzt nicht so in der Hinsicht, dass es Mitteilungen gibt, bevor überhaupt die Leute etwas wissen.
Ja, ja.
Genau,
okay.
Das war da, daraus hat man eindeutig gelernt. Man hat auch auf Aktionärsseite in den Begründungen gelernt. Man hat schon feiner versucht, das Ganze zu begründen. Auch mit dem Bezugsrechtsausschluss, mit der ungleichmäßigen Behandlung etc. Das war im Verfahren Leonie AG gar nicht so die Riesenthematik. Das wurde relativ schnell alles weggebügelt, weil die gar nicht so weit argumentiert haben oder so tiefgreifend. Da hat man definitiv gelernt. Am Ende hat es auch nichts genützt. Die Aktionäre waren enteignet und haben damit einen Totalverlust erlitten.
Ich würde sagen, diesen dritten Fall, den schauen wir uns heute nicht an, den können wir vielleicht in einem zweiten Teil nochmal machen. Ich würde nämlich hier zum Schluss des Videos nochmal auf die zwei mir wichtigen Themen kommen. Also einmal, wie sieht es denn da international aus? Also erstmal, wie sehen das ausländische Aktionäre? Wie geht Deutschland da mit seinen Inhabern um? Und das Zweite ist ja, wie kann man sich dagegen schützen? Oder kann man sich überhaupt dagegen schützen?
Das sind natürlich die großen Fragen. Wir greifen vielleicht die im internationalen Kontext zuerst auf. Ob jetzt der Aktionär ein Deutscher ist oder ein Franzose, Italiener, spielt letztlich für das Konstrukt keine Rolle. Ja. Klar, das wird auch da kritisch gesehen. Man muss aber auch sagen, die anderen Jurisdiktionen haben auch ähnliche Sanierungsmittel. Zum Teil ist es auch in deren Jurisdiktionen denkbar, dass so etwas stattfinden könnte.
Also du sagst kurz zur Einordnung, in Frankreich könnte es auch so sein, so eine kalte Enteignung möglich wäre.
Es ist denkbar, genau, es ist denkbar. Man muss aber da sich nochmal vor Augen führen, es war auch nicht die Idee vom Staruk, dass ich eine eiskalte Enteignung herbeiführe. Das war nicht die Grundidee. Die Grundidee da war klar, dass es Einbußen auf allen Seiten geben muss, ist klar. Sonst funktioniert die Sanierung nicht. Aber dass es wirklich zu einem Totalverlust führt, sollte nicht die Regel sein.
Ist es auch nicht. Totalverlust bei 80%
der Kleinen. Genau. Das war nicht die Idee des Staruks. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt genug andere Staruk-Fälle, die jetzt nicht so publik waren und kleinere Unternehmen betroffen haben. Okay. Die wurden nicht mit einem Kapitalschnitt auf Null durchgeführt.
Okay.
Unser drittes großes Beispiel, zu dem wir beim nächsten Mal kommen, da lief es auch anders.
Okay.
Heißt, im Umfeld, international ist sowas auch denkbar, vorstellbar und den Aktionär trifft es so oder so, wenn es durchgeführt wird. Mhm. Und wie kann man sich letztlich dagegen schützen? Schwierig. Man kann jetzt das in zwei Gruppen unterscheiden. Die juristische Argumentation und dann vielleicht die wirtschaftliche Seite. Die juristische wäre klar, ich muss dafür sorgen, dass mein Minderheitenschutzantrag sauber gestellt wird, dass er schon zulässig ist. Ich muss mit Alternativszenarien arbeiten. Mhm. Also bedeutet, ich muss ein anderes wahrscheinliches Szenario als ein Regelinsolvenzverfahren begründen können. Mhm. Das kann ich letztlich nur, indem ich die Vergleichsrechnung von dem Schuldnerunternehmen, die wirtschaftliche Lage überprüfe. Letztlich muss ich ein komplettes Sanierungsgutachten erstellen, dass es noch ein anderes Szenario gibt als die Regelinsolvenz.
Aber wie wird das ein Kleinaktionär, der jetzt vielleicht, was weiß ich, 10 Warta-Aktien hatte?
Das ist nicht möglich. Das ist undenkbar, nicht möglich. Das würde auch wirtschaftlich gesehen den ganzen Rahmen übersteigen, weil dafür brauche ich eine Armada, wenn man so möchte, an Anwälten, Wirtschaftsprüfern etc. Heißt, da komme ich nicht wirklich weiter. Und dass Fehler innerhalb des Planverfahrens gemacht werden, also formale Fehler,
eher unwahrscheinlich.
Das ist eher sehr unwahrscheinlich. Heißt, die juristische Option ist sehr schwierig und es ist jetzt auch nicht absehbar in Zukunft, dass an dem Gesetz irgendwas geändert werden soll. Ist nicht absehbar. Es ist auch eher so, dass es jetzt immer mehr Zustimmung erfahren hat, das Staruk. Jetzt nicht in den Fällen, wo es wirklich die kalte Enteignung gab, aber in anderen Fällen wurde das als sehr positiv angesehen. Es ist ein sehr schnelles Instrument auch. Das muss man sich mal anschauen. Die Anträge, also der Antrag wird im März eingereicht und im Dezember ist der Plan bestätigt. Es ist eine sehr kurze Zeitspanne, in der das Unternehmen wirklich gerettet ist und weiterhin am Markt existieren kann.
Okay.
Genau, aber juristisch eher schwierig dagegen vorzugehen. Mhm. Die andere Option ist eher die wirtschaftliche Seite, dass man schon mal sein ganzes Aktienpaket sorgfältig auswählt nach den Unternehmen, die ich da drin haben will oder eben nicht haben will. Und wenn ich Unternehmen habe, dass ich die auch immer engmaschig verfolge, kontrolliere, damit ich unter Umständen Krisenanzeichen frühzeitig sehe. Und dann vielleicht mit einem kleineren Verlust aussteige, aber eben nicht mit dem Totalverlust.
Ja.
Das ist wirtschaftlich gesehen die Möglichkeit, die einem letztlich bleibt als Aktionär.
Und da wirst du jetzt vielleicht als Zuschauer dir auch denken, ja, wie kann ich denn das machen, so ein Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen? Da müsste ich ja die Bilanzen checken. Und tatsächlich ist es so. Das ist auch diese Konzeption des Value Investments, erstmal zu schauen, nicht auf den Chart und geht der hoch oder runter, das tut er so oder so, sondern wirklich in die Bilanzen reinschauen. Und da haben wir für euch ein Tool gebaut, unser Aktienanalyse-Tool. Das könnt ihr euch unterhalb des Beitrags kostenlos herunterladen. Und das war übrigens auch einer der Gründe, warum wir so Unternehmen wie Warta, aber auch wie BayWa, deren Geschäftsmodelle eigentlich veritabel waren, also schon auch am Markt durchsetzungsfähig waren. Aber an sich hatten diese Unternehmen einfach viel zu große Schulden. Und das ist eben auf den ersten Blick in diesem Aktienanalyse-Tool sofort herausgestochen. Also in diesem Sinne, das kann ich nur unterstreichen, dass du das hier nochmal so gesagt hast. Danke dir auf jeden Fall für diesen tollen Beitrag, für die Aufarbeitung aus juristischer Sicht. Du hast da viele, vieles mitgeschrieben. Bin gespannt, was du dann demnächst zu BayWa sagst und bedanke mich für dein Kommen hier bei uns im Studio.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte und wir sehen uns dann in dem Verfahren Staruk BayWa AG.
Bis bald.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.